wird. Ich freue mich, wenn ihr da mit dran denkt. Ich bete mit uns, bevor wir starten. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der redet. Du bist ein Gott, der seinem Volk begegnet. Und Gott sei Dank nicht an einem fernen Ort, sondern hier in deinem Wort. Jesus, ich bitte dich ernstlich, dass du unsere Augen aufmachst, dass wir jetzt sehen und erkennen und staunen dürfen über das, was wir in deinem Wort entdecken. Amen. Der bekannte Basketballspieler Michael Jordan ist vielleicht manchem ein Begriff. Der hat ein Buch über sich selber geschrieben. Das machen die allermeisten, die ein bisschen bekannt sind. Und er beschreibt in einem Kapitel eine Begegnung mit einem guten Freund, den er besucht hat. Und sie sind dort bei ihm zu Hause und haben einen Tisch reserviert, waren fast auf dem Weg schon loszugehen, um zum Restaurant zu kommen. Und dann sagt der Michael Jordan zu seinem Freund, mir ist relativ kalt, ich habe keine Jacke dabei, kann ich eine von dir ausleihen? Und dann sagt sein Freund, sein Kollege, gerne darfst du in mein Schlafzimmer gehen, such dir etwas aus. Der Michael Jordan geht kurz weg in das Schlafzimmer und kommt nach einer Weile wieder mit einem Haufen Klamotten und Schuhe und Jacken und T-Shirts und Hosen und schmeißt sie auf den Boden und geht dann wieder weg. Und der Freund, der überlegt sich schon, hat schon Angst, was gleich mit seinen Sachen passieren würde. Der Michael Jordan kommt nach einer Weile wieder und hat wieder einen Haufen Klamotten dabei und schmeißt sie auf den Boden. Und bei genauem Hinschauen merkt der Freund, dass all diese Dinge, die da auf dem Boden liegen, etwas gemeinsam haben. Überall ist so eine springende Katze drauf. Die springende Katze steht für Puma. Und der Freund weiß, der Michael Jordan, das wisst ihr vielleicht auch, steht für Nike. Michael Jordan hat viele Verträge und wenn der in der Öffentlichkeit ist, trägt er nur Nike. Und dann geht der Michael Jordan wieder weg, aber diesmal in die Küche und der Freund fängt schon an zu schwitzen, weiß nicht, was gleich passiert. Der Michael Jordan kommt zurück mit einem großen Fleischermesser und er zerstückelt all die Kleidungsstücke, die da auf dem Boden liegen. Er zerfetzt alles, tut alles auf seinen Arm, packt es zusammen und trägt es zur Mülltonne raus. Dann kommt er wieder zurück, baut sich auf neben seinem Freund und sagt, du kannst morgen bei meinem Manager anrufen, du kriegst alles zurück von Nike, natürlich. Aber wenn du mit mir in die Öffentlichkeit gehst, dann musst du dich für eine Seite entscheiden. Ich würde euch niemals empfehlen, bei einem Freund eine ähnliche Aktion durchzuführen, wenn ihr Freude habt, diesen Freund zu behalten. Wäre ganz gut. Aber dieses Zeugnis, und da ging es nur um Klamotten, aber dieses Zeugnis oder diese Geschichte sagt uns sehr, sehr viel über die Botschaft der Bibel und über Nachfolge aus. Jesus hat nie gesagt, Simon, ich möchte ein Stück von deinem Kleiderschrank. Jesus sagt, ich will deinen ganzen Kleiderschrank. Du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Simon, beides geht nicht. Und das hat unter anderem was mit dem zu tun, was wir heute lesen werden. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, sei es in Papier oder in Bildschirmform, dann öffnet gerne eure Bibeln im Römerbrief. Wir beschäftigen uns heute mit Römer Kapitel 12. Römer 12, ein, wie ich finde, wirklich wunderbares Kapitel und es kommt genau richtig. Ich möchte mit euch gleich vor allem einen Fokus auf Vers 1 und 2 legen, aber lesen möchte ich gerne das ganze Kapitel. Ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist oder Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Oh, ihr merkt, was für eine Fülle da drin steckt, was für wunderbare Vorgaben Gott einfach gibt. Und weil das so viel ist, habe ich gedacht, muss man das trotzdem irgendwie versuchen zu komprimieren und ich glaube auch erstmal auf das Wichtigste einzugehen. Und ich glaube, die Voraussetzung des Wichtigsten sind Vers 1 und 2. Deswegen möchte ich 2 Punkte von 3 auch gerne hier verbringen mit euch und wir starten mit dem ersten, mit Vers 1 und dem Titel Gnade und Logik. Gnade und Logik. Was stand in Vers 1? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus sagt nicht, ich habe jetzt eine Ermahnung dabei und ich schieße sie jetzt gleich los. Bevor ich das tue, das macht er ja dann auch, sagt er etwas anderes. Und zwar gibt er den Antrieb und den Ursprung für das, was jetzt kommt. Das heißt, Paulus legt eine Ursache, eine Grundlage fest. Und das haben wir hier am Anfang gelesen, durch die Erbarmungen Gottes. Lasst uns nie den Fehler begehen, dass wir bei Menschen anfangen. Wenn wir bei Menschen anfangen, kommen wir sehr schnell in eine Sackgasse rein. Wenn wir bei Gott anfangen, ergibt alles einen Sinn. Und es ist Gnade, dass wir bei Gott anfangen dürfen, denn hier steht, dass es die Erbarmungen Gottes sind. Und die Erbarmungen Gottes, das ist das, was er aus freien Stücken schenkt. Und wenn du jetzt vielleicht ein Fragezeichen hast, was genau das für Erbarmungen sind, dann musst du tatsächlich einfach nur das lesen, was Paulus bis dahin geschrieben hat. Wir sind hier in Kapitel 12, das heißt Kapitel 1 bis 11. Da werden diese Erbarmungen Gottes ausführlich beschrieben. Wir hatten es in den letzten Monaten im Christusbund und vielleicht hast du es auch schon mal gelesen. Und wenn du das unbedingt wieder lesen musst, dann mach das gerne noch einmal. Das davor war alles die Schule, die Theorie in der Schule. Und diese Schule ist die einzige Schule, wo das Sitzenbleiben gut ist. Da musst du sitzen bleiben. Da musst du Schulklassen wiederholen. Ich wiederhole sie jeden Tag. Warum? Weil ich das Evangelium jeden Tag brauche. Bleib sitzen in der Schule Gottes. Und das wird in Kapitel 1 bis 11 ausführlich beschrieben. Kapitel 1 bis 3, da wird dir gezeigt, wie verloren du bist, wie verdorben diese Welt ist und wie zornig Gott darauf sein muss, dass wir so sind. Und gleichzeitig steht schon in Kapitel 3, dass jeder Mensch gesündigt hat, aber die Gnade Gottes es möglich gemacht hat, durch Jesus Christus einen Weg zu schaffen. Kapitel 4 sagt dir, dass Abraham schon glaubte und auf Glauben hin wurde er gerettet. Allein aus Glauben darfst du gerettet sein. Kapitel 5 sagt dir, dass der Frieden zwischen dir und Gott wiederhergerichtet wurde. Da war kein Frieden, da war Krieg, Kapitel 1 bis 3. Und Jesus hat Frieden wiederhergestellt. Kapitel 6 und 7 sagt dir, dass du nicht mehr der Sklave der Sünde bist. Du bist befreit, ein befreiter Diener Gottes, ein Sklave von Jesus. Das ist der schönste Stand, den du haben kannst. Kapitel 8 ist einer der Höhepunkte in diesem ganzen Brief. Oh, wenn du Jesus hast, dann bist du nicht mehr verdammt. So beginnt Paulus. Und er sagt am Ende, was kann dich denn lieben von der Liebe Gottes, die durch Jesus ist? Weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Engelgewalten, irgendetwas. Nichts trennt dich von Gott. Und Kapitel 9 bis 11 legt uns die Versprechungen Gottes für sein Volk wieder. Gibt uns das wieder, was Gott verheißen hat. Und wenn wir jetzt alles zusammennehmen, haben wir die Erbarmungen Gottes. Und es gibt noch viel mehr. Zum Beispiel, dass du gerade hier sitzt und dass du atmest. Das ist Erbarmung Gottes. Und das ist die Grundlage für Paulus. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, ob ich verlerne, über diese Erbarmungen Gottes zu staunen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Evangelium und all diese Dinge, die ich gerade ganz, ganz kurz aufgegriffen habe, staunen wir noch darüber? Ich habe den Eindruck, wenn wir die Bibel lesen, sind wir mehr erstaunt über den Zorn Gottes und über die Heiligkeit und über so Dinge, die uns nicht passen. Und wir fragen uns, wie kann Gott so sein? Aber ich glaube, was uns wirklich erstaunen und ins Beeindruckende reinbringen sollte, ist, dass Gott gnädig ist und dass Gott Leben schenkt und dass du gerade atmest, ein Zeichen seiner Gnade ist. Und dass er, und das ist wirklich, das kann man jetzt nur ganz kurz aufgreifen, aber dass Jesus der Einzige ist, der für dich die Türen der Hölle zuschließen konnte und er hat es getan. Diese Wahrheit ist überragend und wunderschön. Und ich habe gelernt, es auf eine Art und Weise immer wieder vor Augen zu führen. Und zwar, indem ich mir bewusst mache, dass ich es brauche. Wenn du dem reichsten Mann der Welt ein selbstgemachtes Sandwich gibst, das du mit viel Liebe vorbereitet hast, der wird dich müde anlächeln und sagen, das habe ich nicht nötig. Wenn du einem armen Kind, das seit Tagen hungert, dieses Sandwich überreichst, weißt du, was das Kind machen wird? Es wird dich lieben. Es wird dir um den Hals fallen und es wird den anderen Kindern sagen, wo es Essen herbekommen hat. Du bist nicht der reiche Mann, die reiche Frau. Du bist ganz arm. Und dann kommt Jesus und er schenkt mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Und diese Wahrheit, diese Schule ist die schönste Schule, in der du sitzt, jeden Tag. Und aufgrund dieser Schule kommt Paulus jetzt zum Nächsten. Er sagt, das ist die Grundlage, um was zu tun, um eure Leiber darzustellen, um euren Körper, euer ganzes Leben, dahin kommen wir gleich, abzugeben. Es gehört nicht mehr mir und das ist sehr, sehr gut so. Denn in meiner alten Gefangenschaft war ich eben Sklave der Sünde. Ich war Sklave von Simon, vom Bösen tatsächlich. Und ich habe getan, was ich wollte. Aber jetzt fängt was Neues an. Und die Sprache, die hier angesprochen wird, ihr merkt das vielleicht, das ist diese Opfersprache, diese levitische Sprache aus dem Alten Testament. Das Opfersystem hat ein Ziel gefunden und ein Endzweck und eine Erfüllung am Kreuz, als das perfekte Lamm für deine Schuld gestorben ist. Und zwar ein für alle Mal. Da kannst du nichts mehr darbringen, um das wieder gut zu machen zwischen dir und Gott. Jesus hat alles getan. Und trotzdem gibt es ein neutestamentliches Opfersystem. Und dieses neutestamentliche Opfersystem ist kein Opfer, das dich rettet, aber das die Folge ist von dem Opfer, das dich rettet. Also die Folge von dem, was Jesus für dich getan hat. Die Folge ist, dass du dein Leben abgibst. Und zwar alles, was du bist und hast. Sprüche 23. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gib mir dein Herz. Alles. Ich muss mich entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Ganz oder gar nicht. Und das macht für uns alle Sinn. Das würdet ihr wahrscheinlich, viele von euch würden sagen, absolut, Amen. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, über unser Leben, so ging es mir, habe ich gemerkt, dass das mit diesem ganz oder gar nicht eben meistens gar nicht so einfach ist. Dann wisst ihr, was das Problem bei lebendigen Opfern ist? Die können auch weglaufen vom Altar. Im Alten Testament waren die Opfertiere alle tot, als sie auf den Altar gelegt wurden. Die konnten nicht weglaufen. Besser wäre es, wenn ich tot auf den Altar gelegen wäre. Da kann ich nicht weglaufen, aber ich lebe. Und dieses Leben soll ich jetzt abgeben. Und das habe ich letzte Woche mit einem befreundeten Pastor besprochen. Die haben das gesagt, du, wenn wir noch leben, dann habe ich ja immer wieder diesen Drang, dieses, okay, ich gebe alles ab und dann liege ich da und möchte Gott alles abgeben und merke, wow, das bedeutet aber sehr viel. Also dann höre ich ja auf, danach zu fragen, was Simon will. Ich fange an zu fragen, was Gott will. Und dann tippe ich langsam vom Opferstein wieder weg. Und dann hat er zu mir gesagt, das fand ich ganz interessant, dass das bei Schafen tatsächlich nicht so ist. Wenn die Schafe vom Hirten, ich sage es jetzt ganz krass, zur Schlachtbank geführt werden, dann folgen sie, weil sie den Hirten kennen. Jetzt geht es hier nicht um eine Schlachtbank, versteht mich nicht falsch, aber es geht um das Opfer. Es geht darum, dass ich mein Leben Jesus ganz, ganz übergebe. Und als er das gesagt hat, dieser Prediger, habe ich so überlegt, okay, wenn das stimmt, dann ist die Frage, wie ich zu diesem Hirten stehe. Das ist die Frage. Zu diesem guten Hirten, der mir in Psalm 23 beschrieben wird und der in Johannes 10 als erfüllt geschrieben wird, in Jesus. Der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für mich, für sein kleines Schäfchen. Und deswegen möchte ich von ganzem Herzen mein Leben geben für diesen Herrn und keine Abstriche machen. Und das allein aus seinen Erbarmungen. Lasst uns immer wieder in diese Schule gehen. Gnade und Logik. Und jetzt möchte ich die Logik hier kurz aufschlüsseln. Hier steht im Text, dass das, was wir da tun sollen, der vernünftige Gottesdienst ist. Vernünftig. Im Griechischen steht dasselbe Wort, das wir heute für Logik benutzen. Warum? Weil es absolut Sinn macht, dass du das tust, wenn du die Erbarmungen Gottes ergriffen hast. Alles andere ergibt keinen Sinn. Es ist absolut logisch, dass dein Leben nicht mehr dir gehört, denn du wurdest teuer erkauft, nicht nur durch Silber und Gold, sondern durch das teure Blut von Jesus Christus, das ihm sein Leben gekostet hat. Das ist so gewaltig. Also macht es nur Sinn, dass du dein Leben ganz ihm gibst. Und da ist es am besten aufgehoben. Diese Gnade und Logik bleibt nicht allein da stehen, denn Paulus weiß ja, in welcher Welt wir leben. Aber wir können das nicht sagen. Manchmal habe ich so einen Eindruck, ich benutze so Ausreden. Ich sage, die Welt heute ist viel schlimmer als damals. Ich habe viel mehr zu kämpfen als Paulus damals. Das stimmt einfach nicht. Die Welt ist seit dem Sündenfall kaputt. Die Welt geht den Bach runter. Und das weiß Paulus, das weiß Gott. Und deswegen geht es hier weiter in Vers 2. Und das ist mein zweiter Punkt. Gnade und die brennende Frage. Denn jetzt merken wir, worum es hier die ganze Zeit geht. In Vers 2 heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lass dich nicht, sagt Paulus, prägen oder einnehmen oder formen lassen von dem Wertesystem der Welt. Wenn er Welt sagt, dann meint er tatsächlich den Zeitgeist, den Zeitlauf, das, was unter dieser Sünde gefallen ist, das, was von Gott nichts wissen will. Und deswegen in dieser Nachfolge sagt er ganz klar, lass dich nicht von dieser Welt so einnehmen, sondern werde verwandelt. Das machst du nicht selber, das macht der Heilige Geist in dir, der dich in das Bild von Jesus verwandelt. Und was passiert hier? Durch die Erneuerung eures Sinnes mit einem Ziel. Was für ein Ziel hat das Ganze? Damit du prüfen kannst. Damit du prüfen kannst. Damit du hell wach sein kannst. Gnade und die brennende Frage. Die brennende Frage ist, und das steht hier am Ende, was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Das ist die Frage. Das ist tatsächlich die Frage, die wir uns in allen Situationen unseres Lebens stellen müssen. Was möchte Gott? Was weiß ich davon? Und das zu prüfen, was er möchte, um dann anzuwenden im Leben, das bedeutet es, mich verändern zu lassen. Also Verwandlung statt Anpassung. Das bedeutet, ich bekomme eine ganz neue Perspektive. Ich habe neue Ziele für mein Leben. Das ist die Komplettveränderung. Und das ist dieser schöne Kreislauf, denn woher weiß ich denn das? Wie werde ich denn erneuert? Woher kenne ich den Willen Gottes? Nicht, weil du in dich reinhörst. Nicht, weil du zuerst die Welt bereist, um zu gucken, wo Gott überall ist, sondern indem du ganz einfach dein Buch aufschlägst, das gerade bei manchen auf dem Schoß liegt. Und das ist die Bibel. Der Wille Gottes wird dir ganz klar gezeigt und aufgedeckt. Und das steht hier drin. Da wird er offenbart. Und ich will dir Mut machen, mit drei Fragen die Bibel zu studieren. Wer ist Gott? Warum tut er das, was er tut? Und was verspricht er? Wer ist Gott? Warum tut er das, was er tut? Und was verspricht er uns? In dem Wort kann ich diesen Willen Gottes entdecken und dadurch werde ich verändert. Und dann kann ich mit dem Psalmschreiber beten, der sagt, wer auf den Herrn vertraut mit ganzem Herzen und so weiter, der wird alles bekommen, was sein Herz wünscht. Gott wird ihm das geben, was sein Herz wünscht. Sind das die Wünsche, die mein alter Simon wollte? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich bin so froh, dass Gott mir nicht das gibt, was mein altes Herz wünscht. Aber was Gott tun wird, ist das, was mein neues Herz wünscht. Und mein neues Herz will, dass Gott geehrt wird. Mein neues Herz hat die Ziele Gottes vor Augen. Die Ziele Gottes, die hier in der Bibel beschrieben sind. Viele fragen nach dem Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Bevor wir überhaupt die ganz klaren Art und Weise des Willen Gottes oder den ganz klaren Willen Gottes einfach leben. Und der steht hier drin. Und das bedeutet es, verändert zu werden in dieses Bild und mich eben nicht vom Wertesystem der Welt einnehmen zu lassen. Und du brauchst diese Klarheit. Warum? Weil du eben prüfen musst. Du musst abwägen. Und das Problem bei diesem Wertesystem in der Welt, ohne da jetzt noch genauer drauf einzugehen, aber das Problem ist, dass es dich prägt, ohne dass du es vielleicht merkst. Meine Frau und ich haben eine Weile lang eine Serie angeschaut, die war total witzig, deswegen haben wir sie angeschaut. Richtig gut. Aber es gab manche moralische Dinge in dieser Serie, wo ich dachte, das ist eigentlich kann ich gar nicht dahinter stehen. Und nach ein paar Folgen war das für mich absolut normal, dass es da passiert. Wir waren vor 2 Wochen im Kino. Also wir sitzen nicht nur vorm Bildschirm, aber immer wieder mal. Wir waren vor 2 Wochen im Kino und es war ein guter Film. Wir mögen diese Superheldenfilme. Und dann waren wir auf dem Weg nach Hause und wir haben die ganze Zeit auf dem Weg nach Hause, 20 Minuten, haben wir über die Werte gesprochen, die in diesem Film vermittelt wurden. Die Geschichte war super. Aber die Werte, die dort vermittelt wurden, das waren Dinge, hinter denen ich nicht stehen kann und meine Frau auch nicht, Gott sei Dank. Und warum war es wichtig, dass wir darüber reden? Weil wir sonst unsensibel werden. Du wirst unsensibel, weil das alles dich so einnimmt und so prägt, dass du gar nicht mehr das Gefühl hast, was jetzt eigentlich richtig ist und was nicht. Und um das zu wissen, brauchst du den Maßstab Gottes, der gut ist. Und wir brauchen die Gemeinschaft unter Christen. Letzte Woche habe ich mit einem anderen befreundeten Pastor darüber gesprochen, im Remstal. Und der hat gesagt, wir müssen viel, viel, viel mehr unter Christen zusammen sein. Wir sind, wenn du normale Arbeitswoche hast, bist du 40 Stunden auf dem Missionsfeld. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist eigentlich Missionsfeld genug. Die Zeit außerhalb dieses Missionsfeldes sollten wir eigentlich unter Christen verbringen. Und Menschen einladen, das ist ja gar keine Frage. Aber versteht ihr, wir brauchen diese Prägung. Ich bin mir sicher, dass 90% von euch schon einmal auf einer Leuchtfeuerfreizeit waren. Kennt ihr das Gefühl gegen Ende der Freizeit? Wo du merkst, es ist richtig schön, da sind tolle Leute dabei. Aber vor allem ist es eine Jesusgemeinschaft. Und ihr lest jeden Tag die Bibel, es gibt stille Zeit. Oh, das läuft ja richtig gut. Zu Hause nicht so oft, aber da funktioniert's. Und wir singen gemeinsam Lieder und wir beten gemeinsam, wir tauschen uns aus und wir sind ehrlich. Und dann geht die Freizeit zu Ende. Und ich stelle mir die Frage, warum wir eigentlich aufhören damit. Natürlich werde ich manche Menschen nicht wiedersehen. Aber was die geistliche Gemeinschaft angeht, warum hören wir denn auf? Warum nutzen wir nicht die Möglichkeiten, die wir haben? Und wir haben heute so viele wie noch nie, um uns regelmäßig zu sehen oder immerhin morgens einen Bibelvers auszutauschen. Mentoring, Begleitung, beieinander sein, Bibel lesen, Austausch, Buße und Gebet. Das sind Dinge, die uns gut prägen, weil sie aus dem Wort Gottes kommen. Und sie helfen uns, das Wertesystem der Welt zu bewerten und in sein Bild verwandelt zu werden. Das ist zum Glück keine One-Man-Show. Und wir haben es vorhin in den Liedern gehört, das ist genau das. Dass wir dann nicht alleine unterwegs sind. Du hast Bruder und Schwester, guck dich um, sie sitzen alle hier und es gibt noch viel mehr. Wir brauchen das, um das hier zu verstehen, dass wir verwandelt werden. Und ich finde es so schön, dass der Wille Gottes auch so ausführlich hier beschrieben wird. Er ist gut, das heißt nicht, dass du das immer gut finden musst, Römer 8 steht, dass alles zum Guten, zum Besten dient, die, die Gott lieben. Es ist das, was ich mir unter gut vorstelle? Nicht immer. Aber zu wissen, dass es in Gottes Augen gut ist, das genügt mir. Das soll mir genügen. Gottes wohlgefälliger Wille, das ist das, was Gott gefällt. Und ich will Freude haben an den Dingen, die Gott gefallen. Das ist diese Veränderung. Und in all dem möchte ich euch diese brennende Frage nochmal vor Augen führen. Was will Gott? Und für die größten Fragen wirst du eine Antwort hier in der Bibel finden. Und da, wo du keine Antwort findest, sei bibelfundiert, sei mit Geschwistern im Gespräch, bete und dann geh los. Aber der wichtigste Wille Gottes, der ist hier drin. Und er verhilft uns, um uns zu verwandeln in sein Bild, bis Jesus wiederkommt. Und ich freue mich sehr drauf. Entweder wenn ich vorher zu ihm gehe oder wenn er vorher wiederkommt. Bis dahin, lass dich nicht von der Welt formen. Mir ist ganz wichtig, bevor wir zum dritten und letzten Schritt kommen, dass das ja nicht heißt, dass wir in dieser Welt sind und den Auftrag haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben den Auftrag, Menschen für Jesus zu gewinnen und treu zu bleiben. Aber genauso brauchen wir das Miteinander. Wir brauchen die geistliche Zurüstung. Und so glaube ich, dass wir Menschen wirklich gewinnen werden, wenn wir treu zu diesem Wort sind. Denn es hat Autorität und es wird wirken und es wird nicht leer zurückkommen. Lasst uns einfach treu sein. Wir müssen nicht erfolgreich sein, aber einfach. Gnade und Logik, Gnade und die brennende Frage nach dem, was Gott will. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten. Und der entspringt logischerweise aus diesen ersten zwei. Und das ist Gnade und Praxis. Das ist das, was Paulus hier tut. Wir lesen hier in den Versen 3-8 so ein bisschen mehr auf die Gemeinde selber bezogen, wie wir uns Gnadengaben auch ausleben. Gott gibt die Gaben. Paulus betont die Quelle. Und das kommt nicht aus dir, das kommt von Gott. Er betont die Quelle und jetzt sollen wir es auch einleben und einüben. Aber grundsätzlich gilt für uns ab Vers 9, dass wir das folgende leben. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Du kannst ganz viel in deinem Kopf und Herzen haben, aber letztendlich geht es darum, dass es in die Praxis kommt. Du kannst im Aldi-Prospekt ein Laufband sehen und du kannst dir denken, wenn ich mir das hole, dann werde ich wieder in Form kommen. Aber du wirst merken, dass du es auch täglich benutzen musst, um in Form zu kommen. Sonst bringt es überhaupt nichts. Also gehen wir in die Praxis. Und die Praxis ist hier tatsächlich relativ schlicht. Die Praxis bedeutet, verabscheue das Böse und liebe und tue das Gute. Was böse und gut ist, wird uns ganz klar definiert. Da müssen wir gar nicht groß fragen. Die Bibel zeigt es uns. Und jetzt sollen wir uns von einem fernhalten und das andere ergreifen. Und vielleicht habt ihr im Hinterkopf diesen Vers mit dem Prüfen. Prüft alles. Das Gute behaltet und was oft wegfällt, ist das, was nicht gut ist, das, was nicht zu Jesus gehört. Halte dich fern. Halte dich aktiv fern von dem, wo du merkst, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht der lebendige Gott der Bibel. Und hier steht tatsächlich wortwörtlich, verabscheut bedeutet zu ekeln. Wenn ich mich von etwas ekel, gab es in den letzten Tagen so ein paar Dinge, führe ich jetzt gar nicht aus, aber wo ich dachte, widerlich. Das ist das hier gemeint. Oh, widerlich, ich will diese Sünde nicht tun. Ich will da nicht zurück. Mir hilft es da immer, diesen verlorenen Sohn im Kopf zu haben. Ich würde gerne wissen, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn weitergeht. Da kommt der verlorene Sohn nach Hause und ihr habt die Geschichte vor Augen und er hat unglaubliches Erbarmen Gottes wahrgenommen und geschenkt bekommen vom Vater, der ihm entgegenrennt. Das einzige Mal in der Bibel, wo Gott rennt. Er rennt. Und er fällt ihm um den Hals und der Sohn weiß ganz genau, ich bin es eigentlich nicht mal wert, ein Diener zu sein. Und der Vater umschließt ihn, er küsst ihn und er sagt, du bist mein Sohn, du bist heimgekommen, wir feiern ein Fest. Die Geschichte geht weiter mit dem anderen Bruder, aber wie geht's mit dem verlorenen Sohn weiter? Ich glaube, dass wenn wir diese Schnur logisch weitergehen, dass der verlorene Sohn ab diesem Tag eigentlich nichts lieber getan hat, als diesen Vater immer besser kennen und lieben zu lernen bis zum Tag, an dem er stirbt. Das heißt nicht, dass der Sohn immer wieder mal raus in den Garten geht und an dem Zaun steht und da hinten noch die Freunde sieht von damals. Das sieht er. Und er sieht und spürt auch, dass ihn manchmal was dahin zieht. Und dann merkt er, ich ekel mich noch nicht genug davor. Ich habe so eine Güte erlebt beim Vater. Ich habe so eine Liebe erlebt bei meinem Vater, also gehe ich ganz schnell wieder ins Haus. Ich glaube, das bedeutet es letztendlich, am Guten festzuhalten, mir die Güte Gottes immer wieder vor Augen zu führen. Und dann kommen, das habt ihr hier vorhin gehört, so wunderbare, ganz einfache, schlichte Dinge, im Gebet dran zu bleiben, weinen mit den Weinenden, trösten, freuen mit denen, die sich freuen, nicht Böses mit Bösem vergelten, gastfreundlich sein, nicht zu rächen, so viele Dinge, die Gottes Wille entsprechen. Und wir würden alle sagen, das ist so gut. Und dann schließt Paulus am Ende wieder und sagt, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das Böse kann überwunden werden, ganz praktisch im Alltag, indem du, bevor du in den Kampf gehst, schon als Gewinner dastehst. Du musst einen Kampf nicht gewinnen, um der Gewinner grundsätzlich schon zu sein. Und du bist nicht der Gewinner, weil du auf dem Schlachtfeld den Feind besiegt hast, sondern weil Jesus Christus den Feind besiegt hat und weil Jesus Christus am Kreuz für dich die Schuld auf sich genommen hat, den Zorn Gottes stellvertretend auf sich genommen hat und den Tod besiegt hat. Das ist das, was er getan hat. Und deswegen bist du schon ein Sieger. Und deswegen musst du in die Kämpfe zum Teil gar nicht reinkommen. Du kannst dich wappnen. Und du kannst das nur sagen, weil Jesus selber gesagt hat, hier, wir haben es vom Überwinden, weil Jesus gesagt hat, du hast Angst vor der Sünde. Und du hast Angst davor, dass die Welt dich einnimmt. Und du hast Angst davor, dass das Wertesystem dich so tief prägt, das willst du gar nicht. Und du hast Angst davor, wieder diesen Porno anzuschauen. Und du hast Angst davor, wieder zu lügen und wieder zu betrügen. Aber du musst diese Angst nicht haben, denn ich habe die Welt überwunden. Ich habe gesiegt. Und deswegen bist du ein Sieger, wegen mir. Und das zu wissen und das zu glauben und zu vertrauen, das ist das, was Paulus sagt. Und deswegen kannst du das Böse überwinden, weil er es schon getan hat. Und auf einmal bekomme ich einen richtig guten Geschmack von all dem Schönen, das auf uns wartet. Merkt ihr das? Von dem Himmelreich, das auf uns wartet. Aber das beginnt hier, mit Jesu Hilfe. Und ich will dir am Ende Mut zusprechen. Etwas, was mich in letzter Zeit viel beschäftigt, auch von dem, was in den letzten Wochen auch viel passiert ist, ist, dass wir diese Dinge lesen und wir finden sie gut und wir würden sie unterstreichen, aber ja, wir und wir wissen, wie schwer das ist. Und manchmal nagt das auch an dem, dass Gott uns vielleicht dann irgendwie doch nicht hält, wenn wir doch wieder gefallen sind. Wenn wir doch damit zu kämpfen haben, wenn das Wertesystem der Welt mir doch sehr lieb ist und Gottes Gnade irgendwie gar nicht sichtbar wird. Ich war vor 2 Wochen auf dem Spielplatz mit meiner Familie. Wir waren als Großfamilie zusammen. Und unser Sohn, der Aaron, der ist jetzt 2,5. Und es gab da so Stelzen, die aus dem Boden herausragten. Und da konnten Kinder so drauf springen, hüpfen, laufen. Und er hat das probiert. Er wollte da hoch und hat meine Hand genommen und ich habe ihn da so entlang geführt. Und je höher die Stelzen wurden, desto mehr habe ich gemerkt, dass seine Hand immer fester greift um meine Hand. Er hat gesehen, es wird höher, es wird gefährlicher. Papa ist da, also halte ich fest. Aber ich halte immer mehr fest, weil ich merke, dass es gefährlicher wird. Glaubt ihr, dass seine Hand, die ist schon ziemlich kräftig, aber dass seine Hand und sein Griff, der immer stärker wurde, dass dieser Griff ihn da oben gehalten hat? Nicht eine Sekunde. Er wäre sofort gefallen, wenn es nur sein Griff gewesen wäre. Was ihn gehalten hat, und das sage ich jetzt voller Demut, war der fehlerhafte Vater, der entschieden hat, seinen Sohn zu lieben und ihn deswegen festzuhalten. Und da kann er greifen, wie er will. Aber er fällt nicht, weil ich es nicht will. Und ich habe es gerade gesagt, und ihr wisst es alle, wie fehlerhaft ich bin, du weißt es selber bei dir. Jetzt reden wir vom lebendigen Gott, vom Vater, der bezahlt hat dafür, dass du, als du bei den Schweinen gesessen bist, verstanden hast, wie gut es zu Hause ist und dass du nach Hause kommen darfst in seine offenen Arme. Dieser Vater, der macht sich nicht davon abhängig, wie stark du daran festhältst. Aber weil er mich hält, dass ich nicht falle und weil er mich bis zum Ende durchtragen wird und ich das glaube und darauf vertraue, jeden Tag, deswegen kann ich ruhig schlafen und deswegen kann ich in den Tag starten. Aus diesem Grund will ich mit seiner Hilfe das Böse überwinden, denn ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte Jesus lieben. Und ich möchte ihm folgen, treu bis zum Ende. Und ich möchte Menschen das zeigen und mutig dazu aufstehen. Das ist die Logik aus der Gnade. Es führt in die brennende Frage und letztendlich auch in die alltägliche Praxis. Ich wünsche, dass du diesen Vater entdecken darfst und dass du heute zum Vater kommst. Ich bete zum Schluss mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Paulus als so wunderbares Werkzeug gebraucht hast, der selber so lange auf dem falschen Weg unterwegs war, dem du die Augen aufmachen musstest, den du erretten musstest, allein aus deiner Gnade. Und wir merken, das kannst nur du. Und du gebrauchst ihn, uns das so wunderbar vor Augen zu führen, Jesus, wer du bist, was du getan hast, was für ein Problem wir haben und dass wir deine überwältigende Gnade brauchen jeden Tag. Jesus, führ uns vor Augen, dass wir in deiner Schule sitzen bleiben wollen jeden Tag und gleichzeitig eine Entscheidung treffen wollen, bewusst. Wir können nicht auf beiden Seiten stehen und das wollen wir auch gar nicht, Jesus. Jesus, arbeite an unseren Herzen, dass es nicht der Welt gleichförmig wird. Du siehst, was auf uns einprasselt. Du siehst, wie es uns einnimmt und wie wir geprägt werden, ohne es vielleicht zu merken. Mach uns sensibel, ganz sensibel dafür. Lass uns als Christen im Austausch bleiben. Lass uns helfen dabei. Jesus, ich bitte dich mit deiner Hilfe, dass wir diese Waffenrüstung anziehen jeden Tag. Dass wir gestärkt werden durch dein Wort, dass wir deinen Willen kennenlernen und dann, dass es für uns nur logisch ist, unser Leben zu geben für dich und in der Praxis genau das auszuleben. Mögen Menschen das sehen, mögen Menschen das Licht durch uns sehen, dich selber sehen und nachfragen, zum Glauben kommen, die Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Danke, dass du uns hältst, egal wie fest wir halten. Danke für deine Liebe, Jesus, die so weit gegangen ist. Amen. Amen.